Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Mein Name ist Micho, ihr hört den Dolphins Drive und da das quasi unser Saisonbeginn, so richtiger Saisonbeginn ist, habe ich natürlich auch den Tobi wieder dabei. Hallo Tobi.
Moin.
Und der Tilo kommt dazu.
Moin, moin.
Genau. Und wir haben heute ein pickepackevolles Programm. Wir stehen kurz vor den Roster-Cuts. Wir haben Preseason Game 2 hinter uns. Es gibt einiges an News. Also von daher, lasst uns direkt loslegen, Tobi. Was gibt's denn für News?
Also, fangen wir mal an mit den Signings, Schrägstrich, Erst-Signings, dann Verletzungen und wieder raus aus dem Roster, die Rein- und Raus-Geschichte. Wir haben Anfang August O-Liner German Ifedi gesigned, der auch ein Preseason-Spiel gemacht hat. 10 Tage nachdem wir ihn gesigned haben, wurde er dann auf Injured Reserve gepackt. Ich glaube, irgendeine Fußverletzung. Darauf haben die Dolphins dann reagiert und haben Jotmi Kajuste gesigned. Das war am 14. vor Stand der Aufnahme 5 Tage. Das Ganze hat 4 Tage gedauert. Dann war der auch wieder verletzt. Der steht jetzt auch auf der Injured Reserve Liste. Auch verletzt, auch Saison aus. Daraufhin haben die Dolphins jetzt Mason Brooks gesigned. Auch einen O-Liner. Bis jetzt noch kein NFL-Spiel. Die ganz großen Football-Experten, von denen ich nicht so viele kenne, müssten den Namen schon mal gehört haben. Der hat in der, ich glaube, UFL gespielt bei den DC Defenders. Ist einer, der relativ viele Positionen spielen kann, kann auch Center spielen. Ob er jetzt mehr ist als ein Auffüller für die letzten Tage der Preseason und für die letzten Trainingseinheiten, bleibt abzuwarten. Also wie gesagt, zu mehr als mehreren Practice Squads hat das noch nicht gebracht. Von daher, naja, eine Verstärkung wird da wohl nicht sein.
An der Stelle müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Ja. Injured Reserved vor den Roster Cuts heißt auch Season Ending. Das heißt, er darf nicht mehr quasi in den aktiven Kader zurückkommen.
Weder Germany Fedi, der ein NFL-Veteran ist und schon mehrere Stationen hinter sich gebracht hat, Seattle zum Beispiel, und auch Jotmi Kajuste, der hat sein letztes Spiel, glaube ich, vor 3 Jahren gemacht oder so, können beide in dieser Saison nicht mehr spielen. Die sind auf der Injured Reserve und sind damit dann raus.
Das Gleiche gilt ja auch für später. Das ist ganz wichtig und das wird auch später wichtig, wenn es um die Roster-Zusammenstellung geht. Genau. Weil da ja Leute dann eventuell, also Leute grundsätzlich raus sind, die auf der Injured Reserve stehen und deswegen Leute nicht auf der Injured Reserve stehen, die aber quasi direkt nach den Roster Cuts auf Injured Reserve wandern werden, weil sie verletzt sind.
Genau, du hast es schon gut erklärt. Spieler, die vor dem offiziellen Roster Cut am nächsten Dienstag ist es, da werden ja die Roster von maximal 90 auf 53 runtergekürzt. Wer zu dem Zeitpunkt nicht auf der Injured Reserve Liste steht, kann in der Theorie dann später aktiviert werden. Man nimmt die Spieler mit und nachdem die 53er Roster offiziell feststehen und von der Liga bestätigt worden sind, packt man sie dann auf eine der verletzten Listen und ergänzt dann das Roster mit anderen Spielern. So. Und wie gesagt, das ist wichtig, weil wenn sie vorher da drauf ständen, könnten sie nicht mehr spielen. Wenn sie nachher erst da drauf spielen, können sie noch wieder aktiviert werden.
Also, wir haben jede Menge Signings gemacht an Spielern, die raufkommen auf die raufkommen in den Kader, die runterkommen, die wir testen hier, da. Aber alles maximal Leute, eigentlich größtenteils Camp Buddies. Was haben wir denn getestet oder was haben wir gesigned, was kein Camp Buddy ist, Tobi?
Die Nachricht kam gestern. Da war Matt Judon bei den Dolphins zu Besuch und der hat auch einen Einjahresvertrag tatsächlich bei den Miami Dolphins unterschrieben für bis zu $6 Millionen als Zahl. Und ich meine, dem geneigten Football-Fachmann wird ein Matt Judon ja durchaus etwas sagen. Der hat ja 9 Jahre in der NFL auf dem Buckel für erst die Baltimore Ravens, dann hat er drei Jahre in Boston für die Patriots gespielt und letztes Jahr dann bei den Falcons. Und dieses Jahr wird er dann halt hat er sich halt den Dolphins angeschlossen.
So, er hat 5,56 letztes Jahr gehabt. Thilo, genau. Es heißt ja, oder wir haben immer wieder, wenn man so geredet hat, eigentlich gesagt, dass, was die Defense angeht, die Edge-Gruppe oder unsere Pass-Rush-Gruppe so ziemlich die tiefste ist, die es gibt. Oder nicht die tiefste, die es gibt, aber mit die tiefste im Roster. Zusammen mit wahrscheinlich den Wide Receivern. Wie erklärst du dir, dass wir dann einen Matt Judon geholt haben?
Naja, ich finde, da muss man so aus drei Blickwinkeln drauf schauen. Also einmal einen Matt Judon zu holen als Option Nummer 4, da kann man, finde ich, nichts gegen haben. Erstmal, wenn wir alles andere weglassen. So eine Nummer 4 Matt Judon, das ist ja wirklich, das ist eine richtig gute Ergänzung. Jetzt kommen die beiden anderen Seiten der Medaille. Die Frage ist, warum hat man das getan? Wissen die Dolphins mehr als wir, was die Gesundheit von Chop Robinson oder Jalen Phillips angeht? Das will man nicht hoffen. Also ist das schon eine Reaktion auf die beiden Verletzungen aus den Preseason Games? Das wäre natürlich der Worst Case, dass man da gesagt hat, man muss noch was tun. Das wollen wir mal nicht hoffen. Und der nächste Punkt ist, das hast du schon richtig gesagt, Edge war eigentlich kein Need, Edge war tief. Wir geben jetzt nochmal bis zu 6 Millionen Dollar aus und die Frage ist, warum? Also welchen Impact hat das auf unseren Kader auf Weitsicht auf die Saison? Wäre es da nicht sinnvoller, dass man mit diesen 6 Millionen entweder A, was anderes macht oder B, sie einfach nur als Rollover mit rüber nimmt fürs nächste Jahr? Da bin ich relativ zwiegespalten, beziehungsweise eigentlich nicht. Ich habe die Meinung, dass ich das hätte sparen können, wenn wir davon ausgehen, dass Jalen Phillips und Chop Robinson / auch noch Bradley Chubb fit sind. Sollte das nicht der Fall sein, wäre das natürlich so die nächste kleine Katastrophe in Anführungsstrichen. Da haben wir jetzt noch nichts Konkretes, dass es so ist. Grundsätzlich für die Rotation, das wäre dann so ein Emmanuel Ogba-Ersatz, wäre das natürlich gut. Die Frage ist, welchen Impact bringt uns das wirklich und musste das sein, wenn die anderen fit sind? Ich für mich würde sagen, eher nein, deswegen hat es mich tatsächlich verwundert. Tobi hat ja vorher schon gesagt, dass wir noch wen auf Edge holen. Von daher wird er uns die Frage wahrscheinlich beantworten können, warum wir Matt Judon als Nummer 4 gesigned haben. Oder Tobi?
Naja, du hast die Frage ja quasi schon so beantwortet, wie ich sie beantwortet hätte. Wir sind ja letztes Jahr auch mit 4 relativ prominenten Edges in die Saison gegangen, um die Injury-Prone von Chubb und von Phillips weiß man generell, dass es da schwierig wird wahrscheinlich, dass die 17 Spiele im Körper haben und dass man sich da einfach proaktiv auch absichern wollte, um mit Matt Judon einen potenziellen auch Starter zu haben. Wenn jetzt natürlich alle 4 fit sind, haben wir da vorne einen Pass-Rush-Quartett, dass sich die Snaps aufteilen und es dann in jedem defensiven Snap den Druck auf den gegnerischen Quarterback hochhalten kann. Ich denke, das muss man von beiden Seiten aus sehen. An Matt Judon war man ja in den letzten Jahren immer mal wieder interessiert und jetzt hat es halt in irgendeiner Art und Weise funktioniert, weil Mike McDaniel natürlich dann gestern auch gefragt worden ist danach, ob er mehr weiß, ob da mit den Startern auf der Position irgendwas ist. Er sagt nein. Es kamen dann natürlich auch sofort in diversen Foren wildeste Trade-Spekulationen auf, ob man jetzt Bradley Chubb für einen Cornerback tradet oder was auch immer man da tut oder warum auch immer man das macht. Generell sollte man einfach sehen, dass offensichtlich die Taktik unseres Defensive Coordinator Anthony Weaver ist, da die Snaps zu verteilen und eine Rotation an den Start zu bringen, um eben die gegnerischen Quarterbacks in jedem einzelnen Snap wirklich massiv unter Druck setzen zu können. So würde ich das sehen.
Ja, also da gebe ich euch beiden recht, aber ich finde diese Gerüchte, die du da angesprochen hast, Tobi, gar nicht so wild. Denn eigentlich, und das ist auch meine Meinung, macht diese Verpflichtung nur dann Sinn, wenn jemand anders aus der Pass-Rush-Gruppe rausfällt. So, und wenn wir sagen, es ist keine Verpflichtung, dann werde ich doch sagen, von wegen, hey, dann steht vielleicht ein Spieler auf dem Trade-Block. Ich weiß gar nicht genau, wie lange hat Schapp noch Vertrag, Tobi. Weißt du es auswendig?
Auswendig nicht, aber das kann ich eben, während ihr weiterredet,
weil ich weiß, Jalen Phillips ist in seinem letzten Jahr des Rookie-Vertrags, er ist auf der 5th-Year-Option. Und ja, ich halte von Jalen Phillips unheimlich viel. Er hat jetzt schon 2 schwere Verletzungen gehabt in den Rookie-Jahren. Thilo, glaubst du, dass das wirklich injury-prone ist, was Phillips hat?
Bevor ich darauf antworte, ich würde vielleicht eher sagen, dass man mit Mohamed Kamara, bei dem wir sehr positiv alle waren, dass wir das Kapitel auf jeden Fall so ein bisschen beenden können für mich, hätte ich jetzt gesagt. Also es wirkt auf jeden Fall so, dass der jetzt leider dadurch keinen Roster-Spot mehr hatte und wir hatten ja alle die große Hoffnung, kann ich mich daran erinnern. Das hat er nicht so wirklich beweisen können. Das wäre für mich jetzt der erste Kandidat. Da kommen wir dann gleich zu, der deswegen vom Roster fällt. Und zu deiner Frage, ja, aber da geht es, für mich geht es noch nicht mal nur um Jalen Phillips. Für mich sind wir, wenn die Saison leider in Anführungsstrichen so läuft, wie ich es erwarte, werden wir vor dem Madrid-Spiel mehr als einen Trade sehen.
Ja, aber dann würde es ja, weil wenn es so ist, dass er quasi injury-prone ist oder dass wir sagen, von wegen, wir können uns nicht auf ihn verlassen, dann wäre das die Gelegenheit quasi jetzt noch für ihn was zu bekommen. Und dass man dann Judon quasi als Ersatz für Chubb oder für Phillips geholt hat. Ich glaube nicht, dass Judon ein Ersatz für einen Kamara ist. Einfach vom Gehaltsniveau her und von der Qualität her. Aber dass man sagt von wegen, hey, einer der Pass-Rusher der großen Namen, und das wird nicht Robinson sein, wird gehen und ihn wird mit Judon kurzfristig ersetzen, weil das die einzige Chance ist, dass wir für den noch was bekommen. Tobi, wie sieht's aus? Chubb ist jetzt noch bis 2027?
Genau, 2027 hat er Vertrag, 2028 hat er ein Void Year. Und würden wir ihn jetzt traden, würden die Dolphins einen Dead Money von circa 11 Millionen schlucken und könnten nur 1,3 Millionen einsparen. Also aus dem finanziellen Standpunkt her oder vom finanziellen Standpunkt her gesehen, macht ein Trade von Bradley Chubb keinen Sinn.
Also dann wäre es halt dementsprechend eventuell Jalen Phillips. Ja, es wäre nur Jalen Phillips. Wir können nicht mehr als spekulieren, aber ich finde, diese Option sollten wir zumindest nicht komplett von der Hand weisen.
Ich Tobi. Glaube, Micho, ganz kurz, Entschuldigung, ich glaube, dafür ist nach meinem Eindruck die Evolution des Kaders in Miami plus die Situation um Greer und McDaniel einfach nicht so weit, dass man jetzt Trades macht. Also ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass da wirklich Druck auf dem Kessel ist und man A, der Meinung ist, man kann doch mehr als erreichen, als vielleicht ich es erwarte, und B, man auch mehr erreichen muss, als ich es vielleicht erwarte. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass man Matt Judon eben wirklich holt, weil man leider befürchtet, dass bei einem der anderen Pass-Rusher irgendwas passiert im Laufe des Jahres und man will weiter kompetitiv bleiben, weil man sich doch eher in einem, naja, in einem Fenster sieht, wo wir uns alle, glaube ich, nicht sehen. Ich befürchte, das ist eher so der Way. Ich glaube nicht, dass wir jetzt Trades sehen, wenn dann wirklich erst in der Saison.
Also ja, wir sehen uns nicht so in dem Fenster, richtig. Es kann sein, dass Greer und so sich doch in dem Fenster sehen, aber eins, also ich höre das auch in zahlreichen Podcasts und sowas mit, von wegen, da wäre Druck auf dem Kessel und dies und jenes. Aber 2 Dinge ganz kurz dazu. Erstens, lass uns mal unsere Expertise, und ich meine, wir beschäftigen uns viel mit den Dolphins, unsere Expertise zusammennehmen. Und wir haben ganz klar gesagt, wir haben einen Neuaufbau und dieser Aufbau, wenn wir den jetzt anfangen, macht es nur Sinn, dann den handelnden Personen noch 2 Jahre zu geben. Alles andere würde halt keinen Sinn machen. Und was ich finde, was noch viel wichtiger ist als meine persönliche Meinung und auch, so leid es mir tut, deine oder Tobis Meinung, Tilo, was noch viel wichtiger ist, Ross ist nicht dafür bekannt, die Leute sehr schnell gehen zu lassen. Er hat tatsächlich Adam Gase damals nicht gefeuert. Ja, er hat lange an dieser Tennenbaum festgehalten, obwohl der Miami richtig in die Scheiße geritten hat. Er hat ihn nicht so direkt gefeuert. Er hat auch tatsächlich Brian Flores nicht insofern gefeuert, als dass er gesagt hat, du bist erfolglos, du gehst jetzt, sondern da passt es einfach zwischen dem Team nicht mehr. Und das musste er irgendwann erkennen. Und er hat es ja nicht alleine getan, sondern es war eigentlich auch noch dann letztendlich Greer, der mit die Entscheidung getroffen hat. Also von daher glaube ich gar nicht, ich persönlich glaube nicht, dass so viel Druck auf dem Kessel ist, wie es scheint. Es kann durchaus sein, dass die Leute den Roster anders sehen. Dafür sind sie Experten. Wir sehen es ja so. Also von daher, das mit dem Druck finde ich immer gefährlich, das Argument. Weil damit, sage ich mal, nehmen wir uns auch unsere eigene Argumentationsbasis.
Ja und nein. Du hast völlig recht. Die 2 Jahre Zeit, die müsste man den handelnden Personen jetzt geben. Dann müssten sie aber auch so handeln. Und ich finde, man hat in der Offseason ganz gut angefangen, finde ich, mit so Verpflichtungen wie ein Westbrook Ikine, ein Aston Davis und so weiter, wo man das Gefühl hatte, da stimmt dieser Weg, das passt. Aber dann wurde es nach und nach wieder so ein bisschen schwammiger und es ging gefühlt einen Schritt vor, 2 zurück, dann wieder einer vor und mir fehlt da so ein bisschen der Weg, der das dieses 2-Jahres-Fenster in Anführungsstrichen, diese 2 Jahre Rebuild, der die Konsequenz wirklich aufzeigt. Das ist für mich alles ein bisschen zu durcheinander und du hast völlig recht, mit Druck auf dem Kessel, da gibt's die Dolphins-Sicht und da gibt's die, ich nenne es mal, neutrale Analysten-Sicht und die Podcaster-Sicht und vielleicht auch die mit der rosaroten Fanbrille, die uns dann doch in den Playoffs sehen und andere, die pessimistischer sind. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn wir eine Saison spielen, die viele nicht erwarten, die aber für mich im Rahmen des Möglichen ist, nämlich durchaus einen Top-7-Pick zu erreichen, dass dann doch was passiert. Und das halte ich Stand heute. Adrian Franke wurde da, glaube ich, auch in der Story dazu gefragt, was er meint. Und ich sehe das leider ähnlich. Also wenn mir jemand die Frage stellen würde, Playoffs oder Top-7-Pick, dann tendiere ich auch zu Top-7-Pick. Und ich glaube nicht, dass das beide, unser Front Office, überleben würde. Kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn du recht hast, das wäre Inkonsequenz.
Tobi.
Ja, Rico und ich hatten ja in der letzten Woche uns diese Frage auch gestellt. Das ist, finde ich, an dieser Stelle ist eine perfekte Überleitung zu einer relativ aktuellen News von Dienstagabend 19.15 Uhr. Asante Samuel, der Free Agent Cornerback, ist bei den Dolphins zu Gast. Und wenn die Dolphins den für einen relativ gut dotierten Vertrag dann signen, dann denke ich, ist das eher ein Argument in die Richtung, dass das Front Office sich auf einem anderen Weg sieht, als wir das teilweise sehen. Weil das würde ja dann tatsächlich dafür sprechen, dass die Dolphins mit dem aktuellen Roster dann noch wirklich angreifen und etwas erreichen möchten. Weil den signst du ja jetzt nicht fürs Veteran Minimum, um es mal freundlich auszudrücken.
Ja, aber das werden wir dementsprechend sehen. Gibt's denn noch weitere News, Tobi? Weitere Signings, die wirklich erwähnenswert sind?
Also Signings
oder Injuries?
Jetzt nicht. Naja, Injuries, da gibt es diverse Injuries. Devin Achane hat im letzten Spiel was abbekommen. Das sieht aber nicht so schlimm aus. Jetzt kommt wieder meine große Schwäche. Ethan Bonner, glaube ich, Cornerback, hat was abbekommen. Der ist aber auch mehr oder weniger spielfähig und das wird nicht so lange dauern. Die Verletzung von Alexander Mattison, unserem Running Back, den wir für Short-Yardage-Situationen verpflichtet haben, mit der schweren Nackenverletzung, der inzwischen auch schon operiert worden ist, hat ja jeder leider mitbekommen. Der ist auch in der Saison nicht mehr spielfähig. Als Ersatz für den haben die Dolphins sowohl Running Back Mike Boone als auch Running Back Aaron Shamklin verpflichtet. Beide haben meines Wissens in Detroit gegen die Lions auch gespielt. Ob und wie sie ins Roster kommen, dazu kommen wir dann gleich. Was sich in Detroit schon gezeigt hat, ist es dann wahrscheinlich so, dass Rookie Ollie Gordon die Rolle von Alexander Mattison übernehmen wird, beziehungsweise übernehmen soll. Der hat ja relativ viel Spielzeit bekommen am vergangenen Samstag.
Okay, aber das ist dann, glaube ich, dann auch direkt das Richtige, wo wir mal loslegen können mit unserer Roster-Prediction. Denn, wie gesagt, es sind jetzt demnächst die Cuts. Es gibt einige interessante Dinge, über die wir reden können. Und Tobi, wenn du es direkt schon mal angesprochen hast, Running Backs.
Ja.
Erstmal die Frage, also ich habe 4 Running Backs mitgenommen. Tobi, wie viele hast du mitgenommen?
Da ist dann die alljährliche Frage.
Ich zähle Alec Ingold mit als Running Back, unseren Fullback.
Gut, dann habe ich, tatsächlich 5 Running Backs.
Und mit Thilo, Alec Ingold. Thilo, was hast du?
4.
4. Tobi, du hast die meisten, dann fang mal an.
Naja, also ich denke, dass wir über Devin Achane, Jalen Wright, Ollie Gordon und Alec Ingold nicht reden müssen. Die werden wir alle haben.
Sticht, die habe ich auch. Sticht. Das sind meine 4. Thilo, ja, bei dir auch?
Genau.
Wird sich auch nicht viel dran ändern, es sei denn, es wird irgendwelche Verletzungen kommen. Aber ich habe tatsächlich als in Anführungszeichen Veteran Option und als fünften Running Back oder vierten Running Back plus Fullback noch Mike Boone mit ins Roster genommen. Einfach, weil ich denke, dass wir etwas lauflastiger werden dieses Jahr. Und da sind mir einfach die 3 Optionen, Achane, Wright und Gordon, zu wenig. Und deswegen habe ich mich aufgrund der höheren NFL-Erfahrung für Mike Boone entschieden, um den als 5. mitzunehmen. Das als einfacher Grund.
Okay, Thilo, wir haben beide 4 und wir haben natürlich Ingold, Achane, Wright und Ollie Gordon,
ja,
im 3. Aber an dich die Frage, wenn man bedenkt, dass Devin Achane und Jalen Wright immer wieder mal mit Verletzungen zu kämpfen haben und wir wahrscheinlich von beiden keine 17 Spiele bekommen werden, ist es dann nicht ein bisschen fahrlässig, dass wir nur 4 Running Backs mitnehmen?
Ja, das ist es. Ich bin damit auch gar nicht so glücklich, aber ich habe halt den Roster so ein bisschen durchgescriptet, sage ich mal. Und wir kommen dann noch später gleich zu einer anderen Position, wo ich einfach glaube, dass bestimmte Spieler den Kader sicher haben, wo ich nicht weiß, warum. Aber ich konnte sie nicht cutten, weil ich einfach glaube, dass sie mitgenommen werden. Und dann brauchte ich diesen Platz. Ich bin nicht anders aufgekommen. Fahrlässig gebe ich dir recht. Also mit einem Madison hätte ich, glaube ich, auch noch einen mehr mitgenommen. Aber ein Mike Boone wäre für mich so ein Kandidat, der gecuttet wird und dann wieder resigned wird. Einfach, weil man ihn dann hochholen kann. Ich glaube aber tatsächlich, das ist so im Moment noch 50-50. Ich würde eher die 3 mitnehmen, weil ich glaube, dann kommen wir in anderen Positionsgruppen nicht raus, leider.
Ja, ich habe so was Ähnliches. Es gibt aber noch was anderes, was ich sagen muss. Achane und Wright, wir werden keine 17 Spiele von denen bekommen. Aber wenn es so knapp wird, glaube ich, dass genug Running Backs auf dem Markt sind, die uns auch kurzfristig helfen werden. Ich glaube, dass es kein Problem ist, kurzfristig einen Running Back für 1 oder 2 Spiele zu verpflichten und dann irgendwo hinzupacken, auch einen erfahrenen Running Back. Das zweite ist Alec Ingold. Ich habe die Hoffnung, wir zahlen ihm relativ viel Geld. Ich habe die Hoffnung, dass wir ihn mal nicht nur als Blocker benutzen. Wir haben Short-Yardage-Probleme. Die haben wir tatsächlich in meinen Augen. Und da ist ein Ingold eigentlich prädestiniert für. Das hätte auch kein Alexander Mattison sein müssen. Nehmen wir Alec Ingold, der ist dafür prädestiniert, lassen wir noch dazu. Das ist eine persönliche Meinung von mir. Und das dritte ist, ich hatte mich vor dem Draft nicht wirklich mit Ollie Gordon beschäftigt. Das habe ich im Nachhinein ein bisschen mehr getan und vor allen Dingen nach seinem hervorragenden Auftritt in der Preseason. Und ja, Preseason ist Preseason und Preseason-Spiele und Preseason-Hype. Und da muss man nicht unbedingt was drauf geben. Aber was ich immer wage zu bedenken, das ist für mich eine ganz entscheidende Sache, ist, dass Ollie Gordon in seine letzte College-Saison ging als Heisman-Anwärter. Und dann eine miserable Saison hatte. Wenn das sein eines Down-Year war und er eigentlich ein Heisman-Anwärter ist, ja, dann könnten wir da einen richtigen Stil gelandet haben. Und für mich ist der im Death-Chart jetzt schon hinter Achane. Eindeutig. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ganz kurz, also für mich ist er halt, sind Achane und Wright eher ein ähnlicher Typ und genau deswegen würde ich sagen, es ist halt die perfekte Ergänzung. Es ist das, was mal so ein bisschen was Kamara und jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das ist immer der Klassiker. Wie hieß der Partner von Kamara bei den Saints damals? Es war Donner und Blitzen, also so.
Ah. Du, das ist so lange her.
Ja.
NFL, not von, also
Melvin Ingram?
Nee, nicht Melvin Ingram.
Melvin Ingram? Nee. War nee.
Auch bei den aber also ich finde, er ergänzt es halt ganz gut und deswegen würde ich da mitgehen. Es ist halt ein anderer Typ. Und ich sehe ihn auch absolut im Kader, also gar keine Frage. Und du hast schon völlig recht, er könnte so ein kleiner Stil sein, wenn er das, was in den Preseason-Spielen, das soll man nicht zu hoch hängen, aber ich finde, das war sehr ansprechend. Das hat auf jeden Fall Lust gemacht. Das ist einer der wenigen wirklich positiven Dinge, die ich aus der Preseason bisher rausgezogen habe.
Okay. Ja, man hat ihn als potenziellen Backup für Alexander Mattison gedraftet. Mattison ist verletzt, jetzt rückt er in der Next Man-Mentalität auf. Man hat ihn gegen Detroit getestet, das sah gut aus. Also ich habe absolut keine Probleme und ich gehe davon aus, dass ein eher Running Back-affiner Coach wie Mike McDaniel da auch ein Auge von hat. Eric Studsville als unser Running Backs zuständiger Coach ist ja auch einer der anerkannten Experten. Also da denen traue ich das auf jeden Fall zu, dass er da gute Leistungen zeigt.
Thilo, dann darfst du dir mal aussuchen. In der Offense, was ist die nächste Position, über die wir reden?
Lass uns mit Quarterback weitermachen, weil ich glaube, da werden wir alle drei wahrscheinlich die gleichen Namen haben, oder?
Also ich habe drei.
Ich habe auch drei. Das Offensichtliche, ne?
Tobi, hast du auch drei?
Ja, aber vielleicht nicht in eurer Reihenfolge.
Ich bin mal gespannt.
Naja, du hast ja schon letzte Woche gesagt im Podcast, dass du Zach Wilson eher als Nummer 3 siehst.
Ja, also er hat in Detroit, nachdem er schwach angefangen hat, etwas besser gespielt, aber nichtsdestotrotz ist mir das als Backup für Tua zu schwach. Und,
also sagen wir mal, die drei Namen sind Tua, Zach Wilson und Quinn Ewers. Ich habe keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird.
Keine Ahnung. Aber ja.
Also bevor wir dazu kommen, wie wir da die Reihenfolge sehen, also Tua ist, glaube ich, unser aller Nummer 1.
Ja, das so. Wohl.
Nochmal einige Fun Facts zu Quinn, die ich vorher nicht wusste. Erstmal, Quinn ist verdammt jung. Er hat das letzte College-Jahr in meinen Augen, wenn ich das richtig weiß, übersprungen. Er hat aber auch das letzte Highschool-Jahr übersprungen. Der ist richtig, richtig jung, hat vergleichsweise wenig Erfahrung und auch er ging in seine letzte Saison als potenzieller First-Round-Pick. Und auch er hatte das Problem, dass seine Saison, so wie bei Ollie Gordon, tatsächlich so richtig beschissen war. Und wenn man bedenkt, wie jung er ist, wie wenig Erfahrung er ist und wie er sich dann mit ein bisschen Erfahrung steigern kann, ob er irgendwann Tour ablöst, ich bin jetzt nicht der größte Tour-Fan, deswegen möchte ich das jetzt nicht irgendwie prognostizieren oder sowas, aber mit ein bisschen Erfahrung, ein bisschen mehr Übung, ist er für mich eindeutig die bessere Wahl für Wilson. Am Anfang wird Wilson in meinen Augen noch die Nase vorne haben, aber nicht auf Dauer. Thilo, was ist denn deine Reihenfolge?
Meine Reihenfolge ist die ganz langweilige, erstmal mit Wilson als Backup von Tour. Wir hatten mal vor, ich glaube, es war die Offseason vor 2 Jahren, da haben wir diese gleiche Diskussion mit Skylar Thompson geführt. Auch sehr euphorisch aus einer sehr guten Preseason heraus. Ne, man soll jetzt zwar nicht zwei Menschen so miteinander vergleichen, das ist nicht fair, aber ich sehe deine Punkte, die du hast. Da ist was dran. Ich habe durchaus auch die Hoffnung, dass sich das irgendwann mal wechselt, allein aus Cap-Gründen. Ne? Wir können einen Zach Wilson dann vielleicht doch irgendwann cutten, sage ich mal, oder irgendwie was am Vertrag machen, um einfach Geld zu sparen. Aber ich glaube, Stand jetzt ist Zach Wilson einfach, weil er der Veteran ist, die Nummer 2. Ob das am Ende der Saison ist, weiß ich nicht. Spielt auch gar nicht so die Rolle, weil ich muss einfach jetzt mal, da muss ich mal optimistisch sein und ich sage einfach, wir kriegen von Tour mal 16 Spiele und dann ist alles gut. Und wer dahinter dann 2 oder 3 ist, das soll uns keine Rolle spielen. Erstmal. So möchte ich mit dem Optimismus möchte ich erstmal in die Saison gehen. Vielleicht ein bisschen fahrlässig, aber den Take gönne ich mir jetzt mal auf gut Deutsch.
Vielleicht noch dazu gesagt, ja, es gab den Preseason-Hype bei Skylar Thompson, den gab es bei Quinn aber gar nicht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich den Nachnamen ausspreche, deswegen bleibe ich beim Vornamen. Denn das erste Spiel von ihm war nicht gut. Er hat im Trainingcamp hat er ein paar Würfe gezeigt. Ja, aber Training ist nochmal was anderes. Sogar nochmal was anderes als Preseason-Spiele. Er hat im zweiten Preseason-Spiel deutlich besser gespielt. Das hat übrigens auch Zach Wilson. Er hat auch im zweiten Spiel deutlich besser gespielt als im ersten. Ich glaube aber, dass man letztendlich vom Entwicklungspotenzial her in Quinn Ewers, Ewers oder wie auch immer mehr hätte. Und ich glaube, wenn man den ins Practice Squad packen würde, dann wäre er weg. Und das ist der Grund, warum ich sage, wir holen ihn in den Kader. Tatsächlich weniger, um ihn diese Saison spielen zu lassen, weniger, dass er diese Saison wirklich Backup wird. Ich sehe ihn auf Dauer vor Wilson, aber wahrscheinlich noch nicht diese Saison, aber vor allen Dingen, um ihn zu halten. Weil tatsächlich in so einem jungen Alter mit dem Skillset, das fand ich jetzt so schon beeindruckend und war deutlich mehr, als ich erwartet hatte. Tobi, du bist so ein Fan von ihm, oder?
Also mir gefällt, also erstmal, um mal Zahlen zu nennen, er ist 22, ne, das ist sehr jung. Er hat auch in Texas einiges schon gezeigt, was mir gut gefallen hat. Es hat mich sehr überrascht, dass er tatsächlich so weit gefallen ist. Aber er kann, denke ich, wenn er, wie gesagt, die Erfahrung hat und wenn er lernen kann, sicher in den nächsten Jahren zumindest ein veritabler und guter Backup werden. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und er gefällt mir tatsächlich mit seiner Spielweise auch deutlich besser als Zach Wilson das tut, weil der, das merkt man einfach, der braucht eine Sicherheit, der braucht Spielpraxis, der ist noch sehr, sehr rostig und das ist alles das, was er als Backup-Quarterback nicht kriegt. Und das heißt, perspektivisch wird das nicht wesentlich besser werden. Und da ist es mir lieber, wenn ich weiß, dass ich einen entwicklungsfähigen Backup habe, der vielleicht jetzt noch nicht so das zeigen kann, was Zach Wilson in seinen guten Spielen zu zeigen in der Lage ist. Leider ist es bei Zach Wilson ja so, dass er ein gutes Spiel zeigt und dann drei schlechte. Und naja, das ist mir einfach nicht genug. Deswegen setze ich da auf die Zukunft.
Ich finde, ihr habt schon recht, das erste Spiel von ihm war jetzt nicht überragend. Man könnte auch sagen, es war jetzt nicht besonders gut, aber wenn man das im Kontext sieht, auf wen er da geworfen hat und wenn man sich die Receiver mal anguckt, also ich habe mir dann so ein bisschen das Spiel, ich habe es auch nicht live gesehen, aber ich habe dann im Nachgang ein bisschen hin und her gescrollt und mal wieder zurückgespult. Also da hatten unsere Receiver, die dann ja teilweise die Nummer 5, 6, 7 waren, die hatten da eine Separation, das war minus oft. Und er hat diese Würfe trotzdem genommen. Das fand ich erstmal erfrischend zu sehen, dass er es probiert hat. Das hat dann sehr selten geklappt. Aber das war, wie du schon sagtest, Tobi, mal irgendwie was erfrischend anderes. Und ich glaube, das hat durchaus Potenzial, besser zu sein. Von daher sehe ich das relativ für mich sicher an, dass er in den Kader kommt. Gerade wir haben ja die Umstellung, dass das den Emergency Quarterback gibt. Von daher sehe ich das relativ sicher an, dass wir ihn mitnehmen und drei Quarterbacks haben. Und dann die Entwicklung wird sich zeigen. Er kann dann mit dem Team trainieren und hat auf jeden Fall absolut den Shot, auch aufgrund seines Alters, dass im nächsten Jahr er die in Anführungsstrichen unangefochten Nummer 2 werden kann. Also die Chance sehe ich auch. Ich hoffe halt, dass wir ihn nicht mehr sehen. Das wäre schade, denn alles andere heißt halt, Tour ist verletzt und das wollen wir nicht.
Aber Tilo bringt die perfekte Überleitung. Eigentlich hätte ich zuerst gedacht, ich mache es zum Schluss. Aber dann machen wir jetzt doch direkt mal die Wide Receiver. Ich habe tatsächlich 6 Wide Receiver mitgenommen. Tilo, du auch?
Ja, ich auch.
Tobi?
Dito, bei mir sind es auch 6.
Gut, dann fangen wir direkt mal mit der Nummer 1 an, mit Tyreek Hill. Und da hat Tobi letztes Mal schon, ich denke, den haben wir alle.
Nein, also nicht als Nummer 1.
Ja, aber wir haben ihn alle im Roster.
Mit Einschränkung, weil das wäre, das habe ich letzte Woche schon gesagt, das wäre jemand, wo ich mir vorstellen könnte, dass man den noch tradet.
Ja, genau. Du hast nämlich letzte Woche gesagt, man tradet ihn. Tilo, wir haben ja auch schon mal gesagt, Till muss eigentlich weg, eigentlich und so weiter und so fort. Wann wird er getradet? Was glaubst du, wird er getradet und wenn ja, wann?
Also ich hätte, wie gesagt, schon lange geglaubt, dass er getradet wird. Da er jetzt nicht getradet wurde bisher, kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Jetzt sind wir so nah an der Saison dran und jetzt passiert eigentlich so ein Trade jetzt nicht mehr. Dann würde ich ich würde sagen, man geht mit ihm in die Saison. Ob er in Madrid noch im Dolphins-Trikot, dann ist das ist was anderes. Das kann durchaus so sein, dass es nicht so ist, wenn wir bis dahin vielleicht nur 2-3 Siege haben, dass er dann getradet wird, weil Tyreek Hill ist ja auch jemand, der dann anfängt zu stänkern und zu stinken. Und das macht er jetzt ja auch schon wie ein Großer. Das wird dann aber wahrscheinlich noch schlimmer werden. Aber jetzt ein Trade, das glaube ich nicht. Das passt irgendwie nicht zu dem, wie die Dolphins aktuell, finde ich, ihren Kader bespielen. Von daher würde ich auch sagen, Tyreek Hill.
Das denke ich auch. Und ich habe die Hoffnung, dass man tatsächlich noch einen Viertrunden-Pick oder sowas kriegt, wenn man ihn dann quasi, wenn die Dolphins aus dem Playoff-Rennen raus sind, man ihn an einen Contender weitergibt. Meinetwegen tatsächlich an die Bills. Das ist so ein Gedanke, den ich hatte. Bitteschön. Jetzt haben wir ihn diese Saison. Sportlich hilft uns das in jedem Fall weiter. Über das Menschliche brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Ich glaube, die Nummer 2, also den zweiten Receiver, nicht in der Reihenfolge, aber den zweiten Receiver, den wir alle haben, ist Jalen Waddle. Oder hat ihn jemand nicht?
Wie gesagt, ich habe ihn als Nummer 1, von daher ganz sicher.
Man merkt, ich bin Lehrer. Ich habe nicht gelernt, richtig Fragen zu stellen. Ich poker jetzt einfach mal. Wen wir auch alle haben dürften, ist Ikini Westbrook. Oder hat jemand Ikini Westbrook nicht mitgenommen? So melde er sich jetzt.
Soll ich mal den Besserwisser-Move rausholen?
Klar.
Ich habe Westbrook Ikine. Sorry.
Immer das Gleiche, ja.
Aber passt schon. Und klar, Big Body Receiver, Red Zone Waffe, natürlich.
Jetzt wird spannend, welche drei Receiver wir haben. Ich sag jetzt einfach mal, ich habe Malik Washington, Dee Eskridge und Tyge Washington, auch in der Reihenfolge. Malik Washington hat sich für mich in der letzten Saison und auch in dieser Saison zeitweise schon seinen Platz verdient und bewiesen, dass er eine solide Nummer 4 ist. Dee Eskridge ist tatsächlich auch eine Special-Teams-Waffe und Tyge Washington hat auch gezeigt, dass er absolutes Potenzial hat und nahe dran ist. Ich hätte gerne noch einen 7. mitgenommen, für den ist aber kein Platz und ich hoffe, dass der im Practice Squad landet. Vielleicht hat ihn ja einer von euch mitgenommen. Deswegen, Tobi, wen hast du?
Die Washingtons und die Wayne Eskridge aus den gleichen Gründen wie du.
Aus den gleichen
Gründen? Ja, Tilo. Ich auch. Total öde. Es
ist lange die Überlegung gewesen, muss man dazu vielleicht sagen, dass vielleicht die Dolphins nur 5 Receiver mitnehmen. Und deswegen die klare Frage. Mal angenommen, ist es wirklich so, 5 Receiver werden nur mitgenommen. Welchen würdet ihr streichen, Tobi?
Tyge Washington, weil Dwayne Eskridge einen höheren Wert im Special Teams hat als, glaube ich, Tyge Washington. Also der ist für mich Nummer 6. Der würde dann hinten rüberfallen.
Tilo?
Boah, damit erwischt mich jetzt voll auf den falschen Fuß, weil für mich echt klar war, dass ich die 6 mitnehmen würde. Ich bin immer bei Spielern, die man selbst gedraftet hat, die haben bei mir immer so einen kleinen Vorteil und die Eskridge haben wir nicht gedraftet, aber dass das Tobi gesagt hat, sticht natürlich so. Aber um jetzt mal ein Gegenpart zu machen, sage ich die Eskridge.
Okay, also ich würde tatsächlich die Eskridge auch gehen lassen. Ich würde Tyge Washington mitnehmen. Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass er eher Hill und Waddle ersetzen kann von seinem Skillset her. Er wäre quasi der Receiver, der uns nichts anderes bringt, der aber Nummer 1 ist. Und wenn man jetzt Hill tradet und Waddle mal verletzt ist oder was auch immer, dann wäre Tyge Washington für mich der Erste, der quasi genau dieses Skillset mitbringt. Deswegen würde ich ihn mitnehmen. Wisst ihr denn, wer meine Nummer 7 war? Wir dürften Guess abgeben.
Isukamma.
Du sagst Isukamma, Tobi?
Das wäre zu offensichtlich. Ich glaube, okay. Dann, wer ist halt Theo Wees, ne?
Tobi hat recht, es wäre Theo Wees Jr. gewesen. Ich hoffe, dass der uns im Practice Squad erhalten bleibt. Ich glaube, dass Isukamma nicht mal einen Platz im Practice Squad kriegt. Tilo, siehst du das anders?
Nee, ich glaube, man würde den nochmal zurückholen, weil dafür haben wir ihn einfach zu hoch gedraftet, ne? Und das hat er nie zeigen können. Ich glaube, am Anfang hat er da eine Augenverletzung gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Und seitdem ist das so ein ständiges Up and Down, aber das mag vielleicht auch nur daran liegen, dass ich ihn Pre-Draft mochte und irgendwie noch nicht das abschreiben will, aber leider hat uns er nichts gezeigt, das meine Aussagen jetzt irgendwie auf ein Fundament stellen würde, aber ich würde einfach sagen, gib Isukanma noch mal im Practice Squad eine Chance. Vielleicht kommt ja doch noch was, aber das ist mehr Hoffnung als alles andere.
Tobi, siehst du Isukanma? Easy E?
Ich sehe ihn in einem Practice Squad, dass ihn die Dolphins bei Bedarf dann wieder zurückholen könnten. Also, dass die Chance von Eric Isukanma bei einem Team außerhalb der Dolphins in einen 53er-Roster zu kommen, sehe ich als nicht gegeben. Maximal auf einem anderen Practice Squad und dann könnten ihn die Dolphins ja bei Bedarf, wenn sie ihn denn bräuchten, zurückholen. Also, ich sehe nicht, dass der bei den Dolphins ins Practice Squad kommt, sondern man wird ihn bei Bedarf dann anrufen.
Gut, Tobi, wir haben jetzt noch die Tight Ends oder die O-Line vor uns. Mit wem willst du starten?
Weil ich ja so gerne über Julian Hill rede, fange ich mit den Tight Ends an.
Wie viele Tight Ends hast du?
Ich habe tatsächlich 4. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, Julian Hill nicht mitzunehmen.
Ich habe auch 4. Thilo, du auch?
Leider auch, ja.
Ich gehe davon aus, wir haben denselben Namen. Tobi, erzähl mal.
Ja, also Wundertüte Darren Waller, der uns als Tight End Nummer 1 verkauft wird, wo keiner weiß, was der jetzt entweder noch oder / schon wieder drauf hat. Er ist unsere nominelle 1. Wir werden es mit ihm versuchen und dann gucken wir mal. Pharaoh Brown als in erster Linie Blocking-Waffe nehmen wir natürlich auch mit. Gegen Detroit hat Montana Connor getestet. Das hat er relativ gut gemacht, deswegen gebe ich ihm den 4. Tight End Spot. Naja, und Julian Hill ist Julian Hill. Also blocken kann er immer noch nicht. Vernünftig die Bälle fangen geht so einigermaßen, produziert weiter Strafen ohne Ende und aber wir haben schlicht und ergreifend keinen anderen. Ich hätte, wie gesagt, Jalen Conyers gern gesehen, aber der ist ja leider auch schwer verletzt, dass er die Saison nicht spielt. Deswegen, wir nehmen 4 Tight Ends mit, weil ich denke, dass wir auch 2 Tight End Sets spielen werden. Und dann brauchen wir 4 und wir haben keinen besseren als Julian Hill. So traurig sich das anhört und so eindrücklich das für den Tight End Room der Miami Dolphins steht.
Thilo.
Hast du dieselben Namen? Ich habe dieselben Namen, aber genau das ist die Position, wo ich vorhin so ein bisschen kryptisch drum rumgeeiert habe.
Und also Julian Hill, ne?
Ja, also Julian Hill muss irgendwelche Informationen haben, dass irgendwer bei den Dolphins eine Leiche im Keller versteckt hat oder sonst sowas. Mir ist es nicht zu begreifen, warum Julian Hill, abfällig gesagt, immer noch im Kader ist und überhaupt noch eine Chance hat. Warum wir über diesen Spieler diskutieren müssen, das erschließt sich mir nicht, wirklich nicht. Und
es kommt noch schlimmer.
Dann schieß los.
Ja. Gut, Darren Waller sowieso, aber Julian Hill ist vor Tanner Connor und vor Pharaoh Brown hat er von McDaniel einen Rosterplatz quasi garantiert bekommen.
Ja, ich sag ja.
Solange Waller nicht spielt, wird Julian Hill sogar unser Starting Quarterback sein.
Der muss irgendwas wissen, gegen wen auch immer, warum der bei den Dolphins noch ist. Es ist für mich unbegreiflich. Also auch, dass man da nichts gemacht hat und ihn schon längst entlassen hätte. Ich glaube, wir hatten alle gesagt nach der letzten Saison, der wird entlassen, wir sparen etwas und es ist gut, aber es ist nichts passiert. Es ist wirklich, ich verstehe es nicht und ich würde ihn niemals in Kader mitnehmen, aber es gibt einfach keinen Grund zu sehen, warum er den Kader-Cut nicht schaffen würde.
Also Hill und Hill spielen nebeneinander.
Ja.
Tyreek und Julian. Unser Traumduo. Ja, und ich gehe dann davon aus, Tobi, wie viel O-Liner hast du mit? Weil du hast ja letztendlich einen Running Back mehr mitgenommen. Hast du den Platz in der Defense gestrichen oder in der O-Line?
Ich habe tatsächlich 8 O-Liner, weil wir ja zu dem Punkt kommen, dass Liam Ickenberg nicht fit ist. Der steht ja derzeit auf der POP-List. Den habe ich jetzt in die originalen 53 nicht mit reingenommen. Der wird aber einen Platz bekommen, sobald er fit und verfügbar ist. Deswegen gut, hatten wir ja die Vorbemerkung gemacht.
Rausschmeißt. Thilo, hast du 8, 9 oder mehr?
Ich habe 9.
Ich habe auch 9. So. Thilo, dann darfst du einfach mal anfangen. Mhm. Wer sind denn deine O-Liner? Fang doch mal. Ja, es ist immer schwer. Ich habe teilweise, wenn man es im Roster sieht, manchmal werden Tackles als Guard bezeichnet, beziehungsweise umgekehrt. Ich würde sagen, wir können jetzt Namen für Namen mal durchgehen. Fang einfach an, Tilo, mit wem du willst.
Ja, also Patrick Paul und Austin Jackson, Aaron Brewer, James Daniels und Jonas Savainea brauchen wir nicht drüber reden. Das wird ja unsere Starting O-Line sein. Das
ist unsere Starting O-Line. Tobi, siehst du das anders?
Nein, das sehe ich Gott sei Dank nicht anders. Endlich haben wir mal zwei Guards, die den Namen auch verdienen.
Genau, dann geht's bei mir weiter. Ich habe Daniel Brunskill im Kader. Ich weiß nicht, ob das schon der erste ist, den ihr nicht habt.
Ich habe ihn.
Dito.
Okay, dann habe ich noch Larry Borum.
Jupp. Nein, den habe ich nicht.
Den hast du nicht, okay. Dann bin ich gespannt, wer dann da dein Backup ist. Dann habe ich noch Kian Smith.
Ja, sticht.
Den habe ich zum Beispiel nicht.
Mhm. Und Andrew Meyer habe ich noch.
Den habe ich auch.
Den habe ich auch.
Und ich habe Liam Eikenberg.
Ja, der ist halt auf der PUP-List. Den habe ich so, ne?
Ich glaube, dass er dementsprechend auch relativ schnell und unser erster Backup sein wird. Und deswegen habe ich ihn auf die Liste gestellt. Tobi, wie sieht's, wo ist bei dir die Änderung noch?
Ja, ich habe Jackson, Savainea, Brewer, Daniels, Paul, Brunskill, Borum und Meyer. Die acht. Plus eben Eikenberg als Option.
Jetzt gab es natürlich auch zwischen Tobi, Rico und mir eine kleine Diskussion über Facebook. Tilo hat sich da elegant zurückgehalten und auch Danny hat damals nichts dazu gesagt. Und zwar geht es um das Thema O-Line. Wir können argumentieren, dass unsere Static O-Line besser geworden ist. Mit einem Paul, mit einem Daniels, mit Jackson, mit Sava und mit Brewer. Ich sehe als unseren ganz großen Schwachpunkt Brewer an. Das ist schon mal Punkt 1. Darüber ging die Diskussion. Ich glaube nämlich, dass Brewer nicht das Format hat, irgendwo einen Center unter den Top 25 zu sein. Ich sehe ihn eigentlich eher Bottom. Und das, glaube ich, ist ein großes Problem, weil jeder, der mich mal irgendwo gehört hat oder irgendwo drehen hat, der weiß, dass ich glaube, dass der Center der wichtigste Mann in der O-Line ist. Vor Tackles, vor Guards. Aufgrund seiner Fähigkeiten, die er vom Mentalen, vom Spielverständnis her mitbringen muss. Und er überzeugt mich Brewer halt einfach gar nicht. Und das Zweite ist, was ich finde, was sehr auffällt, dass gerade im Backup-Bereich, boah, das ist so dünn. Das ist so dünn. Da ist das Qualität zu nennen, würde lächerlich sein. Wenn einer aus der Static-O-Line ausfällt, sind wir direkt meiner Meinung nach auf der Position 3 Stufen schlechter. So, und jetzt könnt ihr mich gerne in der Luft zerreißen und ich weiß, dass Tobi das auch gerne würde, gerade was Brewer angeht. Deswegen gebe ich ihm das Wort und seine Meinung dazu sagen.
Naja, also, dass Aaron Brewer kein Top-10-Center ist und dass aus ihm wahrscheinlich auch kein Top-10-Center mehr wird, ist, denke ich, unbestritten. Aber ich sehe ihn eher so in der Mitte. Das ist so ein Average-Guy, ne? Also, der ist so zwischen 16 und 20. Ich sehe ihn nicht so schlecht wie du. Und ich sehe ihn als das, was wir brauchen an der Position für befriedigend bis ausreichend an. Natürlich wäre es schön, einen All-Pro-Center zu haben, aber Aaron Brewer reicht in dem Sinne für die Dolphins aus.
Stimmst du denn mit der Tiefe überein, mit dem, was ich gesagt habe?
Ja, also ich halte jetzt Brunskill und Borum für so schlecht. Natürlich ist da ein Qualitätsabfall, aber den sehe ich als nicht so stark an. Klar, meine Meinung zu Liam Eikenberg, jeder weiß, was er kann und was er nicht kann. Ich bin schon
was
froh,
kann dass er nicht starten. Stopp, da lasse ich nicht weg. Was kann der?
Wenn man ihn denn auf der richtigen Position einsetzt, dann ist er durchaus in der Lage, einen Pass Rush zu verlangsamen. Es geht ja nicht mal, auch wegen des Spielsystems und wegen der Schnelligkeit von Tua. Es geht mir ja noch nicht mal darum, dass der irgendwelche Leute stoppen soll. Er soll sie nur verlangsamen, bis Tua den Ball weg hat.
Also ich muss jetzt auch mal eine Lanze für Eikenberg brechen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, von wegen super toll oder sonst noch was. Man muss dazu sagen, der ist ja damals von Notre Dame gekommen, als Tackle, wo ich eigentlich jeder, der ihn kannte, sofort gesagt hat, der wird in der NFL kein Tackle sein. Dann ist er als Tackle tatsächlich eingesetzt worden. Das ging mit Ansage in die Hose. Dann musste er auf Guard umschulen. Da hat man Zeit verschwendet. Da hat er auch eine Zeit gebraucht, um das hinzubekommen. Das hat er dann hinbekommen. Und da zeigt er Backup-Niveau. Und ich finde auch, dass er unser Backup Nummer 1 ist. Und Center, ja, Ich finde ihn als Center nicht viel schlechter als Brewer. Das heißt, er ist unser Backup. Für ein Backup ist das okay. Für einen Starter wäre ich mit einem Ickenberg auf Center absolut nicht zufrieden. Aber deswegen breche ich da mal eine kleine Lanze für ihn. Aber Thilo, du sagst, er kann gar nichts.
Also ich sehe ihn deutlich schlechter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist vielleicht, weil ich auch Brewer mittlerweile besser sehe, auch als du. Da bin ich eher bei Tobi. Aber Lean Eichenberg ist für mich auch kein Backup, den ich über mehr als 3-4 Spiele spielen lassen will. Wenn er jetzt die Nummer 8 oder 9 wäre oder von mir aus 7, dann ist es okay. Aber du hast schon recht, er ist höchstwahrscheinlich unsere Nummer in Anführungsstrichen 6, weil das ist sein Vorteil, das gebe ich ihm, dass er versatil einsetzbar ist. Er könnte theoretisch Center oder Guard spielen. Aber nein, er ist für mich einfach leider keine wirkliche Alternative. Und ich würde, was du eben gesagt hast, nochmal gerne einhaken. Du sprichst davon, dass wenn ein Starting-O-Liner mit Verletzung ausfällt, dann wird es dünn. Ich würde das Ganze sogar ein bisschen dramatischer formulieren. Leider, es wird sich wer verletzen, das ist für mich klar. Aber was ist denn, wenn außer Aaron Brewer, wo wir wissen, was wir bekommen, kein anderer Spieler, in Anführungsstrichen, Austin Jackson kann man raus, da wissen wir es, aber die anderen, wenn die nicht so spielen, wie wir es annähernd erwarten. James Daniels kommt von einer Achillessehnenriss zurück. Das hat er sich, glaube ich, letztes Jahr in Woche 5 gerissen. Wir wissen überhaupt nicht, ob und wie er zurückkommt. Man kann nur hoffen, dass er so spielt wie vor der Verletzung. Dann ist alles okay, alles safe, alles gut. Aber wer sagt, dass das so ist, das wissen wir nicht. Von Patrick Paul haben wir noch keine Starts hintereinander gesehen auf einem ansprechenden Niveau auf Left Tackle, wo wir sagen, es war solide. Also ich habe das noch nicht gesehen, außer mal schemenhaft, aber da wissen wir gar nicht, was er ist. Und Savinay hat noch gar keinen Snap in der NFL gespielt. Das kann auch voll in die Hose gehen. Also Lean Eichenberg, für den haben wir damals auch hochgetradet. Das war ein Second-Round-Pick und wir hatten alle so ein bisschen die Erwartung, jetzt haben wir die O-Line weiter gefixt und Austin Jackson war auch unser damals Starting Left Tackle. Das ist auch leider nicht so passiert. Wer sagt uns, dass das klappt? Also stellt euch mal nun mal vor, das ist jetzt sehr schwarzmalerisch und ist nicht so cool, aber stellt euch nur mal vor, Savainea ist nicht das, was wir hoffen oder was die Dolphins hoffen. Austin Jackson laboriert in seiner Verletzung rum, die er ja gerade auch hat, und James Daniels kommt nicht auf sein Niveau vor der Verletzung, dann brennt aber richtig der Baum.
Dann klingelt bei Drew Rosenhaus das Telefon. Ja. Irgendeinen wird er schon haben.
Ja. Ich gebe dir vollkommen recht, Thilo. Bei Sava bin ich ja selbst sehr, sehr kritisch. Ja. Den habe ich ja maximal auf dem Niveau von Eichenberg. Ne? Den habe ich niemals in der zweiten Runde gehabt. Ich bin halt kein Fan von ihm gewesen, Pre-Draft. Ich hoffe, dass er mich eines Besseren belehrt. Das wäre sehr wünschenswert. Und vielleicht noch zu sagen, Austin Jackson, wenn man bedenkt, dass das ein First-Round-Pick war, der hat vielleicht einzelne Flashes mal gezeigt, aber letztendlich ist das jetzt auch kein konstanter Top-Tackle.
Nee.
Ja, und auch kein ganz konstanter Top-Guard. Konstanz ist da schon ein Thema. Da gebe ich dir recht. Und darum ging es auch in der Diskussion von Tobi, Rico und mir da so ein bisschen, weil ich gesagt habe, naja, Tua hat durchaus, der hat einen Quick Release und alles ist gut. Und wenn das Play sich so entwickelt wie geplant, er zu seinem ersten Read gehen kann und so weiter, alles prima. Ja. Aber wenn Tua wird merklich langsamer, und zwar merklich langsamer, wenn das nicht der Fall ist. Und dann eine O-Line zu haben, die ihm nicht die Zeit gibt, weil er dann unter Druck, nämlich dementsprechend nicht ordentlich, er ist auch zu langsam mit seinen Reads immer noch in meinen Augen, da könnte die O-Line kritisch werden. Aber das wussten wir vorher und ich weiß jetzt nicht, ich sag, Tight End kriegt man gefixt. Egal, ob ein Waller, ein Connor, ein Pharaoh Brown oder Julian Hill oder was auch immer, wenn man jetzt nicht sagt, von wegen Tight End ist unsere Haupt- Pass-Catching, und dafür haben wir genug Receiver-Optionen, und Running-Backs sind sowieso relativ gut, aber ich glaube, die O-Line, das ist unsere schwächste Offense-Position, und das ist in meinen Augen kritisch. Weiß ich, Thilo, du siehst die Titans eher als unsere schwächste Position, glaube ich?
Vom Gesamtniveau her wahrscheinlich schon, weil wir halt von Waller überhaupt nicht wissen, was wir kriegen, aber der Impact eines in Anführungsstrichen schlechten Tight End Rooms ist für mich nicht so verheerend wie der einer schlechten O-Line. Und deswegen ist die O-Line für mich seit Jahren das, wo wir rumkränkeln und was die meisten Dolphins-Fans ja auch genauso sehen. Also du hast schon recht, Tight End Das ist nicht schön, wenn das nicht gut ist. Ich hätte lieber Jonnu Smith im Kader, dann würden wir gar nicht diskutieren, alles wäre gut. Aber O-Line, da hakt's, weil ich halt, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich jemand verletzen wird aus der Starting O-Line. Die werden so nicht durchspielen. Und wenn dann von den anderen Vieren, die über sind, auch nur einer nicht an sein Ceiling oder beziehungsweise sein Floor herankommt, dann haben wir ein richtiges Problem. Und dann bricht, glaube ich, so das Konstrukt zusammen. So schön und so schnell der Release von Tua ist, ich befürchte, dann wird's haarig.
Was ich manchmal an Tobi hasse, ist sein Optimismus, aber was ich an Tobi vor allen Dingen liebe, ist sein Optimismus. Tobi, wie kannst du uns Hoffnung machen, dass das mit der O-Line was wird?
Ich kann da Beispiele aus den letzten Jahren tatsächlich geben. Da war die O-Line auch nicht gut. Da hatten wir viel schlimmere Guards als einen Savahin Ianea und einen James Daniels jemals sein könnten. Also ich denke mit Schrecken an die diversen Kombinationen zurück, die wir da in den letzten Jahren vorgesetzt bekommen haben. Und wie ich eben zu Ickenberg schon sagte, die Anforderungen, die da gestellt werden, sind ja jetzt nicht ganz so hoch wie bei anderen Quarterbacks der Liga, die nicht so einen schnellen Release haben wie Tua. Mir geht's nicht darum, dass da jeder der Pass-Rusher des anderen Teams von unseren Guards gepancaked werden muss. Darum geht's mir gar nicht. Die sollen Tua nur die Zeit verschaffen, die er braucht, um den Wurf loszuwerden. Und ich denke, das werden in Klammern besser als in den letzten Jahren, weil ich auch ein Savoyaner-Fan bin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber gut, ich war auch bin ich immer noch ein Isaac Asiata-Fan. Also das heißt vielleicht nicht so viel. Aber ich denke, ja, die kriegen das hin.
Ich warte auch immer noch drauf, Tobi, dass du uns den Polizisten mal zu einem Interview bringst.
Du, ich bin ja demnächst wieder drüben. Ich kann ihn ja mal anschreiben. Er hat gesagt, wenn er essen geht und wenn er da ist, dann treffen wir uns mal. Der europäische Isaac Asiata Fanclub mit einem Mitglied ist immer noch aktiv.
So, dann möchte ich jetzt einen Haken an die Offense machen.
Ich möchte noch kurz einhaken.
Dann hake du ein, bevor ich den Haken mache.
Ja, ganz kurz. Tobi, das, was du über das Passing Game gesagt hast und die O-Line, das stimmt ja. Das liegt tatsächlich an dem Spiel von Tour. Aber wenn wir auf das Run-Game gucken, dann hat das Run-Game letztes Jahr so überhaupt nicht funktioniert. Also das Outside-Run-Game, das Blocking, natürlich, wir wurden so ein bisschen entschlüsselt, in Anführungsstrichen, aber das Blocking, das war eine Katastrophe. Und wenn das nicht besser wird, dann können AJ, Wright und Co. in ihr Leben raufen, dann wird das wieder nix. Also ich finde, beim Run-Game gebe ich der da nicht den Peak, dass das in den letzten Jahren okay war. Also das Blocking letztes Jahr war im Run-Game eine Katastrophe.
Ja, das gebe ich dir recht. Gegenfrage, kann es noch schlechter werden?
Ja, leider vielleicht, wer weiß.
Ich gebe Benefit of a Doubt. Ja. Nein, es kann nicht nicht schlechter werden. Die Guards, die wir jetzt haben, das kann gar nicht schlechter laufen als letztes. Es war ja teilweise Hanebüchen, was Robert Jones und Liam Ickenberg da angeboten haben. Wenn du dann statt einem Pharaoh Brown, den wir jetzt haben, einen Julian Hill da hinstellst zum Blocken, der einfach Blocks verweigert, weil er einfach weil er keinen Bock hat oder keine Ahnung was, dann natürlich ist das total verheerend. Und ich denke, das wird dieses Jahr hoffentlich, bin ich guten Mutes, nicht ganz so schlecht aussehen. Von besser will ich gar nicht reden, aber schlechter kann es gar nicht mehr werden.
Okay, dann möchte ich jetzt aber wirklich zu den oft vergessenen dritten Teamsektor hinkommen, und zwar zu den Special Teams. Jason Sanders ist, glaube ich, gesetzt, oder?
Klar.
Ja, wir haben keinen anderen.
Ja.
Wir haben keinen anderen. Er hat zuletzt auch wirklich gute Leistungen immer gebracht.
Ja, klar, natürlich.
Wir wissen alle, dass es bei einem Kicker mal anders sein kann, aber ich finde, da kann man dem Jason Sanders auch mal die Stange halten und sagen von wegen, hey Junge, du hast jetzt lange Zeit sehr konstant, sehr gut gekickt, dir sei dann auch mal eine schwächere Phase erlaubt, erstmal sehe ich in dieser Saison auch nicht gefährdet. So, Long Snapper haben wir keinen anderen als Cardona.
Naja, das ist ein guter Veteran, der ist wahrscheinlich sogar besser als Herr Ferguson war. Also da haben wir uns ja nicht lumpen lassen. Also das wird gut funktionieren, denke ich. Der hat einiges schon gesehen und da bin ich guten Mutes, dass wir auf der Position, so klein der Impact sein mag, tatsächlich besser besetzt sind als die letzten Jahre.
So, dann kommt das wirklich Spannende. Wir haben zwei Panther mit Ryan Steinhouse und Jake Bailey, die sie den Battle liefern. Thilo, wen nimmst du mit?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe von den Panthern nichts gesehen. Und deswegen habe ich tatsächlich, das ist wirklich so, habe eine Münze geworfen, die hat sich für Jake Bailey entschieden.
Tobi, was sagt deine Münze?
Wie gesagt, ich bin total unentschlossen. Meine Münze hat den Faktor Craig Okerman, der ja Ryan Stonehouse noch aus seiner Vergangenheit bei den Titans kennt. Deswegen bin ich mit Stonehouse gegangen, aber aus nicht sportlichen Gründen.
Und ich bin tatsächlich auch mit Stonehouse gegangen, weil ich ganz einfach gesagt habe, dass ich glaube, über das, was ich bisher von Stonehouse gesehen habe, auch im Trainingscamp, was ich jetzt mitbekommen habe, ist er der Konstantere. Vielleicht nicht der Bessere in der Peak, aber einfach der Konstantere. Und deswegen gehe ich mit Stonehouse. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und so haben wir jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, alle 26 Spieler in der Offense, 3 im Special Team. Und da bleiben jetzt noch 24 Teams für die 24 Plätze für die Defense über. Tobi.
Ja?
Welche Gruppe nimmst du?
Die Frage ist jetzt, fangen wir mit dem Schlechten an oder hören wir mit dem Schlechten auf?
Sandwich-Methode. Wir müssen jetzt was Gutes machen, dann was Schlechtes, dann was Gutes.
Okay, dann fange ich mit Edge an und dann hören wir mit den Defensive Tackles auf. Weil ich denke, das sind so unsere beiden besten Positionen, die wir defensiv haben. Und Edge habe ich tatsächlich 4. Ich denke nicht, dass ihr da wesentlich mehr habt.
Ich habe deutlich mehr. Also ich bin auf Edge bzw. Pass Rusher, da bin ich tatsächlich bei 6. Es kommt immer drauf an, da muss man zu sagen, es ist schwierig manchmal so ein bisschen zu unterscheiden, was ist tatsächlich Linebacker, was ist Edge Rusher, aber ich habe 6 mitgenommen.
Ich habe 5.
Aus dem Grund, weil da so ein paar Hybride bei sind.
Ja, ich bin nach der klassischen Methode gegangen, deswegen habe ich wahrscheinlich nur 4 und die anderen sind dann in anderen Mannschaftsbereichen noch mit drin.
Wie viel hast du?
5.
5. Tobi, dann fang doch mal mit deinen 4 an.
Ja, Chubb, Phillips, Robinson, Judon, ne? Also gut, die sind für mich klar. Auch, ne?
Die habe ich auch und da, bei mir kommt dann noch Quinion Bell dazu.
Den habe ich nicht. Ich habe tatsächlich den angesprochenen Mohamed Kamara, weil ich ihn noch nicht aufgeben will. Und ich habe tatsächlich, den habe ich als Edge-Rusher bzw. Pass-Rusher mit reingenommen, weil das ist so die Position, wo schwierig ist. Es könnte sein, dass ihr den woanders habt. Tyrell Dodson.
Ich habe sowohl Dodson als auch Quinton Bell bei den Linebackern.
Okay, das ist nämlich die Frage gewesen. Ich habe Dodson bei den Pass-Rushern mit dazu genommen, weil ich ihn eher als Pass-Rusher gesehen habe. Thilo, hast du Dodson irgendwo?
Ich habe Dodson bei den Linebackern, ja.
Ihr habt den bei den Linebackern, okay. Ja. Aber dann sind wir da ja gar nicht so weit auseinander. Dann ist vor allen Dingen das, was ich habe, ist halt Mohamed Kamara, weil ich den einfach noch nicht aufgeben möchte. Weil ich einfach glaube, komm, lass uns die mitnehmen. Eine Heavy Pass, eine Heavy Rotation auf Edge hilft halt auf jeden Fall unserem Backfield. Und wir werden unser Backfield nicht so weit gefixt kommen oder verbessert bekommen. Selbst wenn wir
wie heißt nachlegen.
Das? Den Samuel. Oder was? Ja, genau. Wenn wir den noch bekommen, glaube ich, dass unser Backfield nicht genug gefixt ist. Und deswegen glaube ich, dass unsere größte Chance darin liegt, richtig, richtig viel Druck über den Pass Rush zu machen. Und da ist eine massive Rotation nötig und da kann Kamara ganz stark helfen. Das heißt, im Endeffekt nehme ich Kamara mit, wegen des Backfields. Schweigen.
Ja, ich bin gespannt.
Kann ich nachvollziehen.
Ja, klar, klar. Ich bin nur gespannt, wo jemand spaßt. Ja.
Ich habe ihn tatsächlich im Practice Squad. Letzten Endes hat er ja gar nicht die Möglichkeit bekommen, von den Dolphins mal zu zeigen, was er kann. Das ist ja, ne? Der hat nicht viele Snaps bekommen, weil die 4 bis 5 Pass-Rusher, die da vor ihm sind, halt immer alle besser waren und er dann immer hinten rübergefallen ist. Also ich weiß nicht, wie der spielt. Ich könnte da jetzt nicht großartig was zu sagen.
Also was ich bisher von ihm auch im Training oder sonst so an Snaps gesehen habe, hat mir immer gefallen. Ich habe immer das Potenzial da gesehen. Wir reden jetzt hier nicht von einem Pass-Rusher Number One. Keine Frage. Ja. Aber für einen soliden Backup, der durchaus mal Druck ausüben kann, vor allem da es nicht viel Tape zu ihm gibt, das kann ich schon sehen. Aber ihr seht es auch so, Tilo, du siehst es auch so, dass Edge unsere beste Positionsgruppe in der
Defense ist. Ja, auf jeden Fall. Für mich sogar im ganzen Kader, wenn ich ehrlich bin.
Was sagt ihr denn? Jetzt bin ich ganz gemein. Tobi, was schätzt du, sag ruhig mal, also ich fange jetzt mal an, Sekunde mal. Ich weiß nicht, ob das eine gute Zahl ist, aber ich sag jetzt einfach mal, wenn ich es grob hochrechne, 25-6. Over oder under?
Over. Hello? Ich habe diese Rechnung gestern Abend auch schon aufgemacht. Deswegen habe ich die Frage erwartet.
Wo bist du ausgekommen?
Also ich bin dabei rausgekommen, dass je nach Verletzung und je nach Anzahl der Spiele, die wir aus Chubb und Phillips rausbekommen, einer der drei, also Chubb, Phillips, Robinson, auf jeden Fall Double Figures hinbekommt. Das reden wir so über 10 oder 11 Sacks.
Also bei, ich rede jetzt von Sacks gesamt, sondern Sacks aus Sacks, die diese Gruppe auch macht, ne?
Ja, ja, ich rede jetzt nur von den Vieren. Einer der drei, von die wir aus dem letzten Jahr mitnehmen, wird auf jeden Fall mehr als 10 machen. Ich nenne jetzt mal so 11 als Zahl. Dann, ich gehe davon aus, dass Matt Judon die 6 Sacks, die er in Atlanta gemacht hat, auch in der Lage ist, bei den Dolphins zu machen. Dann wären wir bei 17. Und beiden anderen, sowohl Chubb als auch Phillips, die ich da jetzt als nicht ganz so fit ansehe wie Chubb Robinson, dem ich tatsächlich diese 10 dann zutrauen würde, den traue ich auf jeden Fall in den Spielen, die sie machen, jedem, weiß ich nicht, 6, 6,5, 6 zu. Und dann wären wir klar über den 25.
Tilo, 25 aus der Gruppe, over oder under?
30 over.
Okay, das ist meine Ansage.
Ja, ist für mich eine meiner Bold Predictions, wenn ich wenige Dinge habe, wo ich optimistisch in die Saison gehe. Ja, ja, wo ich optimistisch bin, dann ist es diese Gruppe.
Ja, also gut, bei mir ist es auch ganz klar das Over, was aber auch daran liegt, dass ich halt auch 6 aus der Gruppe mitgenommen habe. Wo ich sagen muss, okay, das haut hin. Ich glaube, eine Sache muss deutlich besser werden. Und da hat Chubb mich vor seiner Verletzung beeindruckt gehabt. Nämlich, oder nein, ich fange noch anders an. Wie würdet ihr einen Pressure definieren, Tilo? Was würdest du sagen? Was ist ein Pressure für dich?
Wenn der Quarterback so weit unter Druck gesetzt wird, dass man merklich seine Position verändern muss.
Wann würdest du das als Pressure zählen?
Nochmal die Frage. Das
wie würdest du das statistisch erfassen?
Naja, sobald chartet ja PFF etc. meistens sogar über Eye-Test, ne? Also wenn man wirklich sieht, dass der Druck von einer bestimmten Seite kommt und aufgrund...
Ja, die machen es sogar noch ein bisschen anders, aber egal.
Ja? Ja. Okay. Also für mich wäre es, wenn man sieht, der Druck kommt über eine bestimmte Seite, über einen bestimmten Spieler, dort wird ein 1 gegen 1 gewonnen, was auch immer, und der Quarterback muss darauf reagieren und verändert deswegen sein Play, ist das ein Pressure.
Tobi, wie siehst du es?
Als Ergänzung und ist nicht in der Lage, einen cleanen Pass zu werfen. Das heißt, er wird in Bewegung gesetzt und er ist nicht in der Lage, dann einen deutlich gut und sauber getimten Pass auf die Receiver anbringen zu können.
Also soweit ich weiß, wird ein Pressure oft auch gewertet, wenn man innerhalb eines halben Yards am Quarterback dran ist, wenn der Quarterback passt. Das wird, glaube ich, als Pressure gezählt. Was ich halt blöd finde. Ich finde eure Definition deutlich besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde halt, dass du einen Pressure erzeugen kannst, aber wenn du einen toughen Quarterback hast, der halt da einfach steht und seinen Pass dann trotzdem noch anbringt, und zwar in der Regel sogar sauber, was auch eine Qualität von dem Quarterback ist, dann bringt dir der Pressure halt nichts. Und ich finde, das haben wir relativ oft gehabt. Wir waren nah am Quarterback dran, wenn der Quarterback geworfen hat, waren auch innerhalb des halben Jahres, das heißt, wir hatten einen Pressure, aber haben dann keinen Sack oder Hit gemacht. Weil ein Hit führt dann ja sogar dazu, dass der Quarterback sogar irgendwie leicht, dass der Pass nicht mehr sauber anbringbar ist, so in der Art und Weise. Und ich finde, da hat Schapp mich relativ beeindruckt gehabt, dass er das zu endlich hinbekommen hat, weil am Anfang war das ein großer Kritikpunkt von mir. Generell glaube ich, dass wir da besser werden müssen. Wir müssen generell mehr tatsächlich vom Pressure zum Sack kommen. Und ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Ich wusste es mal. Es ist nicht die Pass-Rush-Efficiency. Das ist irgendwas anderes. Da muss ich nochmal in Ruhe nachgucken, was das für ein Stat war. Aber das wollte ich noch angemerkt haben, weil das fiel mir bei der Edge-Gruppe auf. Und das muss deutlich besser werden. So, Thilo. Welche Gruppe?
Ihr lasst uns doch, wir hatten Tyrell Dodson ja schon, lasst uns die Linebacker weitermachen. Ich habe dann tatsächlich nur 4.
Da habe ich auch nur 4.
Okay.
Dementsprechend, da ich die beiden Experten, die ihr unter den Edge gepackt habt, unter Linebackern habe, habe ich natürlich 5.
Okay. Dann fangen wir an, Thilo.
Ich habe John Brooks, Tyrell Dodson, KJ Britt und Willie Gay.
So. Okay. Ja. Tobi?
Ja, ich habe zusätzlich da dann Quinton Bell als Linebacker noch mit reingebracht.
Quinton Bell habe ich auch. KJ Britt habe ich. Brooks habe ich. Und jetzt muss ich mich gerade, ich habe nämlich mir hier was aufgeschrieben. Und es kann sein, dass ich komplett daneben bin gerade. Weil ich habe noch einen Spieler, den ich. Und jetzt kann es sein. Doch, genau. Ich habe nämlich tatsächlich noch unseren Rookie, Eugene Essente, mitgenommen. Vor Willie Gay.
Also Willie Gay hast du nicht?
Willie Gay habe ich nicht.
Okay.
Okay.
Das war aber tatsächlich ein Münzwurf mit KJ Britt unter anderem. Ja. Aber ich wollte Essente unbedingt drin haben, weil ich gesagt habe, ich sehe das Potenzial in dem Spieler. Inside Linebacker bzw. Offball Linebacker sind jetzt nicht das Entscheidende, das super Wichtige. Wir sind mit Bell und Brooks da so weit aufgestellt, dass es solide ist. Und ich glaube, dass ein Essente dahinter gut lernen kann und da auch gut zum Testen ist. Und an der Stelle, in der Phase der Entwicklung, in der ich uns sehe, glaube ich, ist es vernünftig, da so einen Spieler einzubauen. Das ist der Grund, warum ich Essente mitgenommen habe. So, Thilo, du hast dann stattdessen drin gehabt Willie Gay. Dann erklär doch mal, warum du ihn drin hast.
Weil ich tatsächlich glaube, dass wir, also ich habe, wie gesagt, bei mir jetzt nur, für mich sind es nur 4 Linebacker, weil ich der Meinung bin, dass Essente als Rookie wieder zurückkommen würde über den Practice Squad, den würden wir resignen und ihn da behalten. Ich glaube nicht, dass der woanders einen Vertrag so schnell unterschreiben würde. Und Willie Gay hat für mich einfach die Erfahrung, die wir brauchen. Er hat gezeigt bei den Chiefs bzw. Saints, dass er eine grundsolide Linebacker-Alternative ist, aber für mich das Linebacker-Duo Nummer 1 und 2 sind Brooks und Dodson. Das sind für mich die Starting-Linebacker, die wir spielen sehen. Und Willie Gay ist dann für mich so das Piece, was man reinbringen kann, wenn man mal in der Rotation was braucht. Und dort dann einen Rookie zu haben, wäre für mich einfach ein zu hohes Gamble, weil ich nicht der Meinung bin, dass die Weaver-Defense da jetzt wirklich auf irgendwie, wie soll ich das ausdrücken, auf Experimente aus ist, auf der Position. Also ich glaube, so wie ich Weaver mittlerweile einschätze, will der da einfach vernünftiges, solides Linebacker-Play haben. Da weiß man, was man kriegt. Und da ist für mich Willie Gay und auch KJ Britt sind dann einfach so, das sind diese grundsoliden, nicht Rookies, völliger Quatsch, Veterans, die man reinbringt, wo man weiß, die können ihre Snaps spielen, die können auch mal einen verletzten Spieler kurzzeitig ersetzen, ohne dass man Bauchschmerzen haben muss, weil man einfach genau weiß, was Floor und Ceiling sind. Und bei einem Rookie, da hast du recht, da kann das Upside höher sein, aber das wissen wir noch nicht und deswegen ist es für mich so ein klassischer Practice-Squad-Move.
Tobi, haben wir irgendeinen Namen vergessen, über den du noch reden möchtest?
Nee, aber ich will zu Essente noch ergänzen, dass es bei mir tatsächlich knapp war mit Quinton Bell, der den Benefit seiner letztjährigen Leistungen bekommen hat. Weil gerade auch so in Special Teams, was er im College gezeigt hat, durch seine Geschwindigkeit, dass er auch Running Backs zu covern in der Lage ist, ist Essente nahe dran. Aber es hat halt dann aufgrund, dass wir nur 53 Spieler mitnehmen konnten, nicht gereicht. Tatsächlich wäre der Nummer 54 bei mir gewesen. Da war es echt eng.
Gut. Dann hau ich jetzt mal so richtig in die Wunde rein. Cornerback. Ich habe 6.
Ja, hier auch.
Tobi?
Ja, 6,5.
Okay. Ich habe teilweise das Gefühl gehabt, man kann auch eine Münze werfen. Ich habe eine harte Entscheidung getroffen. Wen ich mitgenommen habe, ist Armstrong.
Habe ich nicht.
Storm Duck, Mike Hilton, Marshall Jr. und Elijah Campbell.
So. Du hast Jack Jones nicht mitgenommen?
Nein.
Okay.
Und ich habe Cam Smith nicht mitgenommen, weil ich gesagt habe, reicht.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ging mir genauso.
Und wie du es nachvollziehen kannst, wen hast du denn?
Ich habe Storm Duck, Jason Marshall Jr., unseren Rookie, Jack Jones, Mike Hilton als Nickel Corner, Ethan Bonner, weil ich den mag, und an Nummer 6, der, wo es noch so ein bisschen wackelt, wo ich hoffe, dass da noch irgendwer anders nachrückt, den wir irgendwoher verpflichten, Kendall Sheffield ganz allein, weil es mir bei denen, die dann noch da sind, einfach nicht gereicht hat und es mir auch bei Cam Smith, das ist einfach zu wenig. Und,
also du hast Campbell und Armstrong nicht gut.
Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Gut, Tilo, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin fast bei Tobi. Ich habe auch mich schwer getan bei Nummer 5. Nein, ich habe mich bei allen schwer getan. Außer bei Storm Duck vielleicht. Aber tatsächlich aber auch Storm Duck, Jason Marshall Jr., Jack Jones, Mike Hilton, Ethan Bonner. Und dann habe ich mich einfach nur, weil es der Second-Round-Pedigree ist, für Cam Smith entschieden, ohne eine sinnvolle Begründung. Er hat es nicht gezeigt, aber auch da hoffe ich einfach, wir haben ihn gedraftet, man muss irgendwas in ihm gesehen haben, dass man einen Zweitrunden-Pick in ihn gesteckt hat. Ich weiß, wir waren auch alle recht euphorisch und gesagt, super, Pick in der zweiten Runde. Ich kann einfach noch nicht sagen, das war's. Ich hoffe einfach, irgendwas passiert und irgendwas fällt vom Himmel, dass wir dort doch noch einen Rookie haben, in Anführungsstrichen, er ist ja kein Rookie mehr, aber irgendwie dann doch, der uns was gibt auf Cornerback. Aber das ist auch mehr Hoffnung als alles andere. Das ist reines Wunschdenken.
Also vielleicht zur Erklärung bei mir, Cornell Armstrong habe ich mitgenommen, weil er lange hier auch im Umfeld der Dolphins schon drin ist. Er kennt viele Mitspieler, er kennt das System, er kennt das Ganze drumherum und er ist für mich auch Cornerback Nummer 6. Und ich finde, da kann man ihn dann schon mal reinspringen. Die Leistungen, die er gemacht hat, waren für die Position 6 okay. Wir reden hier von Position 6. Ne? Also das ist soweit. Deswegen habe ich ihn mitgenommen. Und Elijah Campbell ist einfach die Erfahrung und das Special Team, was bei Elijah Campbell mit dafür gesprochen hat.
Hast du den unter Cornerback?
Den habe ich unter Cornerback.
Ja, ich habe den bei Safeties gleich.
Ich habe ihn auch bei den Safeties. Deswegen.
Okay, ich habe ihn bei Cornerback mit dabei. Aber wir wollten ja eh über Safety sprechen. Dann, Tobi, wie viele Safeties hast du?
Ich habe tatsächlich derzeit 4 Safeties mitgenommen.
Ich bin bei 5, Tilo?
4.
Dann nennt ihr doch mal eure, Tobi nennt seine 4, glaube ich, ja.
Ja, Minka, Melifonwu, Elijah Campbell und Dante Trader Jr. als Platzhalter.
Okay. Habe ich halt 3 andere dann noch, Tilo?
Ich habe auch Minka, Melifonwu, Campbell und genau, Ashton Davis wird die Saison ja nicht anfangen, aber also, wenn ich es richtig verstanden habe, man wird ihn erstmal mit reinnehmen, dann wieder auf die IR-Liste setzen, so wird der Weg sein, oder bin ich falsch?
Ja, aber das heißt ja im Prinzip, er muss ja den Cut überstehen. Laut Tobi würde ja gecuttet werden.
Nein. Ich würde ihn mitnehmen und dann nach der Saison auf die
IR
setzen und dann durch Dante Trader ersetzen.
Aber genau, deswegen nehme ich jetzt erstmal Ashton Davis mit. Also ich nehme jetzt erstmal Ashton Davis mit und dann, wenn die Deadline rum ist, wandert er sofort auf IR, damit er halt spielfähig ist und dann hätte ich halt Patrick und Morris genommen.
Also gut, okay. Also ich habe tatsächlich, 5 genommen, was auch daran liegt, dass ich Campbell natürlich, ich habe ihn bei Cornerback einsortiert. Minka Fitzpatrick und Melifon Wu sind klar. Ashton Davis steht bei mir auf der Liste, tatsächlich unter den 5. Dante Trader Jr. steht bei mir auch auf der Liste. Und ich habe noch Austin Colbert mitgenommen. Auch da spricht wieder seine langjährige Dolphins-Erfahrung mit für. Und dann kommen wir nämlich direkt zu der Frage, die ich da generell stellen möchte. Ich meine, wir wissen alle, dass unser Backfield das Schwächste ist. Und ja, Melifonwu und Minka, das Safety-Duo ist jetzt nicht das Allerschlechteste. Das muss man auch sagen. Aber dahinter wird es halt sehr, sehr dünn. Und gerade wenn die Cornerbacks so schwach besetzt sind, dann muss man eventuell dran denken, auch mal mit 3 Safety-Sets zu spielen, dass die Safeties eventuell, zum Beispiel Minka hat das eine Zeit lang auch mal getan, auch eventuell als Cornerbacks einspringen müssen und dann brauchst du einfach mehr. Und wenn ich dann halt eben in die Namen reingeguckt habe, ja, auch das ist nicht gut, dann geht man da halt eben auf die anderen Namen. Wir haben vorhin über die O-Line gesprochen, wir haben über Tight Ends gesprochen. Jetzt haben wir Cornerbacks, jetzt haben wir Safeties. Wenn ihr sagen würdet, ist unser Cornerback und unsere Safeties, sind die schwächer als unser Tight End Room oder unser O-Line Room? Entschuldigung, Tobi?
Es ist ganz schwer zu sagen und ich tue mich damit eine Antwort echt schwer, weil ich nicht weiß, wie schlecht unser Tight End Room ist. Und ich finde auch Tanner Connor nicht so schlecht und Pharaoh Brown ist in dem, was er tun soll, eigentlich relativ gut. Aber Julian Hill zieht's natürlich relativ runter. Von daher auf einem Niveau ungefähr Bottom 5 der Liga wahrscheinlich.
Und die Safeties sind dann so gut wie unsere O-Line?
Die Safeties, also die Starting Safeties sind wahrscheinlich sogar besser als unsere O-Line. Nur wie du sagst, ne? Also Elijah Campbell ist in erster Linie Captain vom Special Teams. So viele Snaps hat er in der Defense gar nicht gespielt. Dante Trader hat in der Preseason ein paar Flashes gezeigt. Patrick McMorris ist okay, aber ich habe ihn nicht mitgenommen. Von daher schwierig.
Tilo, wie würdest du das einordnen? Also wie gesagt, Minka Fitzpatrick mit dem Fonvu ist dann wahrscheinlich Mittelfeld, Safety-Duo mindestens, vielleicht sogar etwas besser. Aber alles, was danach kommt, inklusive unserer Cornerbacks, dürfte bei den anderen noch nicht mal erstes Backup sein. Was siehst du als schlimmer an? Tight End Room, O-Line Room oder unser Backfield? Unser
Defense? Ist ein bisschen schwierig, weil es natürlich unterschiedliche Starter gibt.
Wenn es einfach wäre, würde es
funktionieren. Ja, also die O-Line ist schon eine große Baustelle, aber es gibt halt einfach 5 Starter in der O-Line und wenn jetzt mal davon ausgehen, bei Tight End gibt es 1, 2. Da ist das Niveau, wenn ein Tight End nur spielt und Darren Waller kommt nicht zu seinen Raiders-Zeiten zurück, schon sehr dramatisch für mich. Es ist so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich habe das mal vor 2 Wochen oder in der Aufnahme davor gesagt. Also für mich, unser Cornerback-Room ist für mich unter den Top 3 bzw. Bottom 3 der Liga, wenn es nicht sogar schwerfällt und ich sage, das ist der schlechteste der Liga. Und das sehe ich einfach so. Also abgesehen ohne eine Sente, Samuel Jr. ist für mich Cornerback. Ich könnte dir jetzt nur die Raiders spontan nennen, die auf einem in Anführungsstrichen Niveau sind. Aber ansonsten ist Cornerback wirklich, wirklich so schlecht, dass ich sage, Cornerback, Tight End, O-Line Safety. So, von hinten nach vorne.
Auftritt Optimus Prime, auch genannt Grafzahl Tobi. Tobi, Optimismus, bitte. Lass unser Backfield ein. Bitte.
Optimismus wäre, wenn wir davon ausgehen, dass die Dolphins sagen, sie wollen mit dem Roster und mit dem Kader in dieser Saison noch irgendwas erreichen, dass sie auf eine der anderen Franchises zugehen und einen Trade in irgendeiner Art und Weise nach den letzten Preseason-Spiel noch arrangieren oder dann eben einen Veteran mit einem hohen Gehalt verpflichten, der bei anderen Franchises, die 53 nicht schafft. Das wäre jetzt meine Möglichkeiten. Ich habe mir das gestern auch mal angeguckt. Man könnte ja mal bei den Dallas Cowboys nachfragen, die haben relativ große Cap-Sorgen, müssen noch mehrere dicke Verträge unter Dach und Fach bringen. Vielleicht können die ja einen ihrer durchaus qualitativ hochwertigen Corner, die sie nun mal haben, erübrigen. Vielleicht kann man da ja in Jerry Land noch einen abgreifen.
Oder nicht? Haben wir nicht auch Caps-Sorgen?
Natürlich haben wir die. Und warum sollen wir noch weitere Ressourcen aus der Zukunft in ein nicht vorhandenes Fenster stecken?
Ich weine gleich.
Tobi, komm. Naja, wie gesagt, wenn die Dolphins sich noch in dem Fenster sehen, dann könnte man das tun.
Tobi, nein, bitte. Jetzt was Optimistisches über unser Backfield, was keine Trades oder mit diesem, egal wer von uns jetzt recht hat, mit diesem Backfield.
Was Positives? Es ist egal, wen von den neuen du mitnimmst, wir haben keinen Qualitätsverlust.
Danke.
Das ist schön gesagt. Ja,
das ist doch so.
Ja, sehr schön. Wenn
Tobi Optimus Prime jetzt so schon redet, dann wisst ihr, was unserem Defensive Backfield zu sagen ist. Ja. Möchte einer von euch noch in die Kerbe hauen oder sollen wir mit was Positivem weitermachen?
Wir machen was Positives, weil das reicht.
Ich habe 4 Interior Defense Liner. Hat jemand mehr?
Ich habe 5.
5?
Ich habe auch 5.
Tatsächlich 5, ja.
Ich hab auch 5. Gut, dann fange ich mit meinen 4 an. Erste Schocker im Raum ist Zach Zieler. Nehme ich mit. Ich nehme fast an, dass ihr den auch habt.
Yep.
Ja.
So, dann ist tatsächlich als absoluter Geheimtipp Kenneth Grant. Ne? Ich weiß, relativ unbekannt, aber war ein First-Round-Pick, deswegen nehme ich den mit.
Sag mir was. Sag mir was, ja.
Ja, hast du schon mal gehört, ja? Gut. Mhm. Dann nehme ich tatsächlich mit Jordan Phillips.
Den älteren oder den jüngeren? Entschuldigung. Den musste jüngeren. Sein.
Den jüngeren.
Danke. So. Der musste sein.
Ja. Wir haben mit dem Namen gute Erfahrungen gemacht.
Ja.
Ich sehe das Potenzial dort. So. Und meine Nummer 4 ist, und für mehr hatte ich halt keinen Platz, ist tatsächlich dann Benito Jones. Auch aufgrund seiner Erfahrung. Ich glaube, dass er als Backup solide da reinpasst. Ihn musste ich dann einfach mitnehmen. Und ich hätte gern noch 5. mitgenommen. Ihr habt ja 5, aber da hört es dann bei mir auf. Deswegen, wen habt ihr als Nummer 5? Tobi?
Matthew Butler für die Erfahrung.
Ja, und Thilo?
Ich brauche Hilfe beim Vornamen. Das ist mal anders. Ist es Sieg? Ist es Zach
Biggers? Es ist Sieg, glaube ich. Sieg, ich meine, es wäre Sieg Biggers.
Für die Upside. Da möchte ich mal meinen Upside-Joker ziehen.
Auch nicht verkehrt. Es wäre nämlich tatsächlich der gewesen, den ich sonst auch noch mitgenommen hätte gerne. Ja. Offense deutlich stärker als Defense, oder? Seht ihr es anders? Zumindest in der Tiefe.
Ja. Das schon.
Also, ich bin jetzt keiner, der normalerweise betont optimistisch ist. Was ich sagen kann, ist, dass der erste Anzug größtenteils passen könnte bei uns. Klare Schwächen auf Cornerback. Und wenn alles optimal läuft, dann ist Cornerback die größte Schwäche, die wir haben, ja. Was wir aber vielleicht durch den Edge Rush ausgleichen können. Problematisch wird es, sobald die Verletzungen einklinken oder halt eben der erste Anzug, gerade im Bereich O-Line, gerade im Bereich Safety oder Cornerback, nicht passt. Dann wird es ganz schnell ganz, ganz, ganz extrem dünn. Und dann sehe ich uns plötzlich auf Top-10-Pick zusteuern. Thilo, dein Kommentar zu dem Roster jetzt.
Also ich sehe uns auch so auf Top-10-Pick zusteuern, wenn ich ehrlich bin. Weil ich bin vielleicht nicht ganz so optimistisch, was die Offense angeht wie ihr. Weil ich mir einfach irgendwie nicht mehr vorstellen kann, dass das Ganze mit Tyreek Hill auf Dauer klappt. Ich sehe da schon so eine Art Schmierenkomödie auf uns zukommen in den ersten 8-9 Wochen, wo man dann eine Mischung aus, er will nicht, er kann nicht mehr, es ist alles scheiße, Miami, ihr versteht den Gameplan nicht. Dann verlieren wir unsere, von mir aus 1b, in Anführungsstrichen. Dann sind die ersten 8-9 Spiele vielleicht aber schon in den Binsen. Ich hoffe, dass Jalen Waddle fit bleibt, aber wenn man mal ehrlich ist, und wie Tyreek Hill da so ein bisschen als Fremdkörper rausnehmen, dann ist auf einmal unser Receiver-Room schon deutlich schlechter. Für mich ist so, wenn ich mir was irgendwie zeichnen wollen würde als Saisonverlauf, dann wäre das so eine Art Bengals 2.0-Saison. Die Offense läuft, die Offense macht die 40 Punkte jede Woche, aber meistens reicht es dann doch nicht, weil wir 45 kriegen. Aber man sieht, woran man arbeiten muss. Mike McDaniel kann Trainer bleiben und wir können im nächsten Jahr dann so den Umbau weiter einleiten. Das wäre so für mich das, was ich irgendwie am charmantesten finden würde. Aber ich habe große Bauchschmerzen, was die Saison angeht, weil, wie gesagt, ich finde, so gut unsere Edge-Gruppe ist, die finde ich wirklich, wirklich gut, finde ich auch so ein bisschen unterschätzt, was die allgemeine Wahrnehmung angeht. Da spricht man mir über die Dolphins ein bisschen zu wenig, aber wenn ein Chop Robinson das Niveau nur annähernd hält und ein bisschen besser wird und Phillips und Chubb zurückkommen, ein bisschen an Judon, das ist wirklich Top 4, Top 3 ist das auf jeden Fall in der NFL. Da wüsste ich nicht, wer in der Breite besser ist. Vielleicht in der Spitze, ne? Da fehlt dann irgendwie ein Hendricks oder ein Parsons, aber das finde ich wirklich super. Aber Bauchschmerzen macht mir tatsächlich der Cornerback-Room. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass das einfach alles zusammenfällt dann, weil wir niemanden covern können. Und dass dann halt die Offense aufgrund der O-Line nicht jede Woche so ein Shootout mitgehen kann. Das ist so ein bisschen meine Gefahr, die ich da sehe. Über Tyden brauchen wir da nicht reden, finde ich. Tyden ist so ein kleines Stück, das ist zwar nicht gut, das ist wirklich auch schlecht, aber ich glaube, da könnte man drum rumcoachen. Wenn es nur das wäre, dann hätten wir kein großes Problem. Aber wir haben halt wirklich mit Cornerback Starting ein Problem, wir haben mit Safety in der Tiefe ein Problem, und auch auf Receiver für mich, wenn wir Tyreek Hill dann irgendwann nicht mehr im Kader haben, wo ich Stand heute eigentlich davon ausgehen, dass es passieren wird im Laufe der Saison. Und dann sieht es schon für mich ein bisschen anders aus. Also vielleicht offensiv viele Feuerwerke, die wir mitgehen können, aber Richtung Playoffs sehe ich uns leider in diesem Jahr in keiner Competition. Da sehe ich andere Teams echt leider vor uns. Schweigen. Ihr seid alle umgefallen.
Nee, das nicht, aber mir kommt der Faktor Gegner-Spielplan ein bisschen zu kurz, weil wenn wir einen Top-7-Pick anstreben wollten, in Anführungszeichen, dann bräuchten wir in der Saison wahrscheinlich 5 oder 6 Siege.
Und Tobi, ich sag, wenn ich dich nur bremsen darf, es geht um den Roster. Es geht noch nicht um die Gegner.
Ja, nee, aber ihr malt das alle so schwarz, dass wir einen Top-7-Pick kriegen, sehe ich nicht. Auf gar keinen Fall.
Wie gesagt, es geht nur um den Roster, es geht noch nicht um die Gegner.
Naja, also unser Roster mag an der einen oder anderen Stelle sicherlich Schwächen haben, hat auf der anderen Seite aber auch Stärken. Und viele der Mannschaften in der NFL, mit denen wir nun mal konkurrieren, sind nicht wesentlich besser dran als die Dolphins. Also ich sehe das nicht so schwarz, wie ihr das seht.
Das ist doch mal der Optimismus, den ich hören wollte. Aber jetzt muss ich noch was anderes fragen, Tobi. Bevor wir das Ganze hier beenden. Wir haben lange nicht mehr miteinander aufgenommen, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, das war noch vor dem Super Bowl oder sowas, dass wir das letzte Mal miteinander eine Aufnahme hatten. Deswegen muss ich diese Frage stellen. Ist eine neue Miko Grimes oder eine neue, wie hieß nochmal die Frau von Jay Cutler, ist irgend sowas in Sicht? Gibt's wieder was für den Boulevard?
Da wir auf die Verpflichtung von Xavier Howard verzichtet haben, da Tyreek Hill, keine Ahnung, ständig irgendwas produziert, was aber offensichtlich nur mit ein oder zwei Damen immer stattfindet. Und da Mama Fitzpatrick momentan die Füße stillhält, derzeit nicht. Also wirklich einen Stinkstiefel haben wir derzeit, wenn Tyreek Hill sich ein bisschen zusammenreißt, tatsächlich nicht im Roster. Das scheint alles relativ harmonisch zu sein. Gut. Bis auf die Tatsache, dass sie sich im Training prügeln, aber gut, das ist ein anderes Thema.
Dann habe ich die übliche Frage, ob einer von euch jetzt noch was zum Abschluss sagen möchte.
Zum Abschluss noch, wir spielen ja vom Dolphins Drive mit zwei Ligen auf Sleeper Fantasy Football und in eine Liga ist schon voll, da suchen wir gerade den Drafttermin, aber die andere Liga hätte noch ein paar freie Plätze. Also wenn sich jemand angesprochen fühlt, der nicht in der anderen Liga ist oder da auch noch mitspielen will,
das ist die perfekte Überleitung zu meiner Abschlussfrage. Tilo, wo kann man dir denn überall folgen auf Social?
los und das sind so die Kanäle, wo man mich am besten erreicht, ja. Am besten wäre sogar Instagram.
Tobi, wie erreicht man dich?
Ja, Tobias Hendrik auf Dingenskirchen hier auf Insta, über Facebook, meinetwegen auch über X, über Blue Sky habe ich auch einen Account und ansonsten über den e.V., über die Homepage, das ist was auch immer. Ich bin da ja relativ mit vielen Kanälen unterwegs. Ihr könnt mir immer schreiben, wann immer ihr möchtet.
Ich bin auf Social natürlich nicht so aktiv, trotzdem erreicht man mich unter Blue Sky, Archangel Mac, Archangel-MAG. Und in diesem Sinne, stay tuned und find's ab.